Ich grüße euch herzlich heute am ersten Advent. Da kommt in der letzten Woche mein Sohn zu mir und sagt: Vater, du musst predigen am Sonntag. Unser Pastor kann nicht. Da habe ich einen Schreck bekommen und dann überlegt: erster Advent, was predigst du da? Und dann habe ich überlegt, wo gibt es in der Bibel Adventsmenschen? Fällt euch da so auf Anhieb jemand ein, einen Adventsmenschen?
Simeon
und Hanna. Und davor gab es noch die Elisabeth und dann gab es noch den Zacharias. Und ich würde auch die Maria damit einordnen.
Johannes,
oh, ganz wichtig. Gibt es denn auch im Alten Testament Adventsmenschen? Ja, da wird es schon schwieriger. Mir fiel in den letzten Tagen ein, dass wir ja vor einigen Wochen im Buch Hiob gelesen haben. Und da kam mir so der Gedanke, auch der Hiob war im tiefsten Grunde ein Adventsmensch. Und so möchte ich uns heute etwas von Hiob erzählen, am ersten Advent, und ich hoffe, dass ihr auch diesen Adventscharakter dieses Mannes erkennen könnt. Vielleicht können wir den Text mal haben, wunderbar. Wo ist Hiob? Hier ist er. Hiob 19, Vers 25 und folgende: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Punkt. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Es scheint, als hätte sich alles Leid, das es auf dieser Welt gibt, aufgemacht, um den frommen, überall hoch angesehenen Unternehmer und Familienvater Hiob zu treffen. Zuerst verliert er als Unternehmer viele seiner Mitarbeiter durch missgünstige Konkurrenten. Dann raubt ein Unwetter ihm sein ganzes Vieh, die Existenzgrundlage. Anschließend kommt die Nachricht, dass seine Kinder, 10 Kinder, bei einem Trinkgelage durch ein einstürzendes Haus ums Leben gekommen sind. Eins kommt aufs andere. Dazu kommt dann eine schwere Krankheit, die ihn trifft und die ihn zu einem Ausgestoßenen in der Gesellschaft macht. Und etwas ganz Schlimmes noch dazu: seine Frau sagt zu ihm: Hiob, sage doch ab von deinem Glauben und stirb. Mich ekelt vor deinem Atem. Kann man alles nachlesen. Und so kommt es dazu, dass der Hiob sagt: Wäre ich doch lieber nicht geboren worden. Ein Kind, das nicht geboren wird, hat es besser als ich. Ich muss dieses ganze Elend durchmachen. Und Leute, die er bisher so als seine Freunde angesehen hatte, die kommen zu ihm. Sie leiden mit. Es tut ihnen weh und sie wollen ihrem Freund beistehen, aber es fehlt ihnen, wie sagt man heute, so an der Empathie. Sie können sich nur so ganz, ganz schwer in die wirkliche Situation ihres Freundes hineinversetzen. Und dann sagen sie ihm lauter richtige Dinge, Sätze. Und sie sagen ihm viel, viel Gutes, sie sagen auch Falsches und auch Verletzendes. aber es erreicht ihn nicht. Sie können ihn nicht trösten. Die Freunde sind nicht in der Lage, ihm das Leiden kleiner zu machen. Sie wollen ihm einreden, dass dort, wo Leid ist, auch Versagen sein muss und Schuld. Hiob, schau doch mal in dich hinein. Irgendwo musst du doch Dreck am Stecken haben. Irgendwo hast du doch Dinge getan, die nicht in Ordnung sind und darum geht dir das heute so schlecht. All das macht das Leiden noch schlimmer. Eine Fülle von Leiterfahrungen in kürzester Zeit. Vielleicht entdeckt mancher auch Parallelen zu seiner eigenen Situation, wie dann so ein Schlag auf den anderen kommt. Ein Unglück und ein Schmerz und ein Leid auf das andere. Hiob steht vor uns wie das Symbol eines leidenden Menschen. In 42 Kapiteln wird seine Geschichte erzählt, die Geschichte des Leidens und des Haderns mit Gott. Und fast in der Mitte, Kapitel 19, steht nun plötzlich und unerwartet ein Satz, der auffällt, weil er so überhaupt nicht, so gar nicht in den Kontext dieser Leidensgeschichte hineinzugehören scheint. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Glaubensbekenntnis mitten aus der gefühlten Hölle ist einer der Höhepunkte in den Gesprächen des Hiob mit seinen Freunden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich möchte diesen Satz in dreifacher Betonung lesen. Als erstes, ich weiß. Als zweites, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das dritte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kommen wir zu dem ersten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das heißt, Hiob trägt in seinem Herzen die Gewissheit, dass einmal der Tag kommen wird, an dem er vor dem jüngsten Gericht stehen wird und freigesprochen wird. Er weiß, da ist jemand, der ihn trotz allen Versagens und trotz aller Schuld, die er auf sich geladen hat, der ihn trotz aller Anklagen, die da auf ihn hereinprasseln, von aller Schuld freisprechen wird. Das weiß ich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sieht fast so aus, als ob er schon den Verfasser des Hebräerbriefes, der erst viele Jahrhunderte später den Hebräerbrief schrieb, kannte. Hebräer 11 lesen wir, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Woher, lieber Hiob, nimmst du diese Gewissheit? Woher kann auch uns aus der Tiefe des Leidens, in der Tiefe des Leidens, diese Zuversicht, dass am Ende doch alles gut ausgehen wird, kommen? In dem Ergehen des Hiob finden wir auch nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass sich alles noch einmal zum Positiven wenden könnte. Bei Hiob ist alles so am Ende, dass da auch nicht nur ein kleines Lichtlein glimmt. Es ist alles dunkel vor ihm. Vor ihm steht eine dunkle, schwarze Wand, kein Licht am Horizont. Und dennoch sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Frage, woher nimmt man diese Gewissheit, kann letztendlich niemand mit menschlicher Weisheit beantworten, sondern die kann man nur aus dem Glauben herausfinden. Gott hat sie dem Hiob durch den Heiligen Geist geschenkt. Hiob weiß, dass das, was er nicht sieht, doch real ist. Und ich kann uns nur sagen, beten wir darum, dass der Herr uns diese Gewissheit schenken möchte. Sie ist immer ein Geschenk seiner Gnade. Und der Hiob, der wird in seinem Leid ganz groß beschenkt. In der tiefsten Verzweiflung lässt Gott ihn sogar zum Propheten werden. Und er lässt ihn vom Erlöser Jesus Christus prophezeien, lange bevor Gott Mensch wurde. Ich weiß, bekennt Hiob, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das strahlt Zuversicht aus. Da kommt eine Zuversicht über ihn und bis hin zu uns. Wir haben vorhin gesungen, Tochter Zion, freue dich. Wisst ihr noch, wer das komponiert hat? Du bist gut. Georg Friedrich Händel. Friedrich Händel hat 1742 zu diesem Bibelwort, ich weiß, dass mein Erlöser zu diesem Bibelwort etwas, eine Arie komponiert. Das ist ein ganz anderer Musikstil, als wir ihn gewohnt sind. Aber diese Arie, die er da komponiert hat, die ist vielen Menschen zum Trost und zur Hilfe, zur Ermutigung und zum Zuspruch geworden. Lasst uns mal kurz reinhören in Georg Friedrich Händel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Inspiration zu dieser Arie riss den Georg Friedrich Händel aus einer schweren persönlichen Krise heraus. Und sie eröffnete in ihm eine tiefe Glaubenserfahrung und wurde bis auf den heutigen Tag für viele Menschen zu einer den Glauben stärkenden Musik. Ach, ich wünschte mir, dass wir uns alle, so wie Hiob und wie Georg Friedrich Händel, so zu unserem lebendigen Erlöser bekennen könnten. Es ist schade, dass manche Christen sich hier in einer falschen Bescheidenheit zurücknehmen und das Bekenntnis der Gewissheit ihres Heils mit menschlichen Zweifeln vermischen. Sie sagen dann, ich hoffe, dass mein Erlöser lebt. Ich hoffe, dass ich einmal vor dem Thron stehen werde und freigesprochen werde. Oder ich vermute, dass es so sein wird. Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn dir diese Gewissheit fehlt, kann ich dir nur sagen, bete darum, dass der Herr dir diese Gewissheit schenken möchte. Es gibt Leute, die behaupten, Wissen ist eine Macht. Im Alltag ist es ja tatsächlich gut und hilfreich, wenn man viele Dinge weiß. Also wer viele Kenntnisse hat von Zusammenhängen in dieser Welt und wer von Hintergründen weiß, dem hilft das ganz bestimmt in der Bewältigung der Anforderungen, die das Leben halt so mit sich bringt. Nur so können wir uns sicher bewegen. Wer viel weiß, wer eine hohe Bildung hat, der hat auch mehr Chancen im Leben. Allerdings hat die Sache einen Haken. Es kommt darauf an, dass wir die entscheidenden und tatsächlich relevanten, wichtigen Dinge und notwendigen Dinge im Leben wissen. Ich bin ja nun in der DDR aufgewachsen und ich weiß, dass da viel für die Bildung getan wurde. Und da gab es hochgebildete Akademiker, die haben sogar in Moskau studiert, höchste Bildung. Und als die Wende kam, war das alles null. Und die haben schwer gelitten darunter, dass das alles null war für sie. Der letzte Mensch, der alles Wissen dieser Welt in sich trug, soll ein gewisser Dr. Faust gewesen sein. Johann Wolfgang von Goethe hat in seiner Tragödie vom Dr. Faust deutlich gemacht, dass dem Dr. Faust das hohe, umfassende Wissen am Ende nicht geholfen hat. Und dass der Dr. Faust meinte, er müsste einen Pakt mit dem Teufel schließen, um zu erkennen, was die Welt in ihrem Inneren zusammenhält. Das alles entscheidende Wissen, dass es einen Fürsprecher für uns gibt, hat ihm gefehlt. Obwohl dem Hiob das göttliche Handeln sehr finster erscheint und er keine Hintergründe kennt und er sich sehr dem Tode nahe fühlt, bekennt er dennoch: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er weiß das Allerwichtigste. Er weiß um seinen Erlöser. Noch einmal. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn wir glauben, dass Christus für die Menschheit gestorben ist, dann nützt uns das überhaupt nichts, wenn wir nicht darauf vertrauen können, dass wir selbst einer von diesen Menschen sind. Nun zum Zweiten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Begriff des Lösens und des damit verbundenen Lösers spielt im Alten Testament eine sehr große und wichtige Rolle. Manchmal konnte es vorkommen, dass ein Israelit in wirtschaftliche Not geriet und dass er seinen Besitz verkaufen musste. Und dass er Kredite aufnehmen musste. Und in ganz schlimmen Fällen passierte es sogar, dass er sich selbst als Sklave anderen Israeliten zur Verfügung stellen musste und seine Arbeitskraft einem Sklavenhalter in Israel geben musste. Heute spricht man von der Schuldenfalle, in die mancher gerät. Wenn solch ein Fall damals eintrat, dann sollte nach 3. Mose 25 der nächste Verwandte für diesen in Schulden geratenen eintreten und er sollte den verkauften Besitz oder sogar den Menschen selbst wieder einlösen. Der Besitz sollte so der Familie erhalten bleiben. Dann gab es noch die sogenannte Schwagerehe, bei der der Bruder eines verstorbenen Ehemannes die hinterbliebene Witwe heiraten sollte. Durch diese Sitte verhinderte man, dass Witwen unversorgt blieben. Wenn ein Mensch damals in Not kam, dann war es gut, jemanden zu haben, der als Löser auftrat und den Betroffenen vor dem Fall in die Tiefe bewahrte. Das Buch Ruth, das von dem Löser Boas berichtet, ist ein sehr schönes Beispiel für dieses weise Verfahren in Israel. Heute ist die gesamte Menschheit in Not geraten. Ich weiß nicht, was da rauskommen würde, wenn man alle Schulden, die es auf dieser Welt gibt, zusammenzählen würde. Man sagt auch, die Erde habe Fieber und sie droht, in die Tiefe zu fallen und verloren zu gehen. Man hat den Eindruck, die Politiker wanken hin und her. Sie scheinen manchmal ratlos zu sein angesichts des Klimawandels, des Terrors und dem Zerfall, dem schleichenden Zerfall der Demokratie. Politiker sind sehr bemüht. Aber es scheint, als nähme irgendjemand ihnen langsam aber sicher das Zepter aus der Hand und sie können immer weniger bewirken. Viel, viel mehr Menschen als früher erkennen heute, dass die Menschheit sich mit ihrem Wissen nicht freikaufen kann. Das ist mein Eindruck. Als Christen wissen wir, dass die Erlösung für diese Erde, für die Menschheit, für uns alle, nur von außen kommen kann. Wir können uns nicht selbst erlösen mit unserem Wissen und aus dem Sumpf herausziehen. Gott hat sich dieser Welt zugewandt. Er will nicht, dass diese Welt verloren geht. Darum der Erlöser Jesus Christus. Ich weiß nicht, aber ich vermute mal, zu Weihnachten werden wir wieder hier stehen in diesem Raum und wir werden voller Inbrunst singen, also ich jedenfalls. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Davon hatte Hiob etwas erkannt. Viele hundert Jahre bevor Jesus geboren wurde. Sein Leben schien verloren zu sein. Aber er wusste in seinem Herzen, es gibt jemanden außerhalb meines Lebens, der für mich eintritt, der mich auslösen wird. Es gibt einen Anwalt, der sich viel Mühe machen und alles Erforderliche in Gang setzen wird, um mich zu erlösen. Und ich denke, in diesem Sinne war Hiob auch ein Adventsmensch. Hiob hatte in seinem großen Leid, in seiner Verlorenheit, das Tor in seinem Herzen aufgemacht für den, den er nicht sieht, von dem er aber überzeugt ist, dass er real existiert. Macht das Tor auf in deinem Herzen. Er wusste, Gott wird mich nicht hängen lassen. Gott selbst ist mein Erlöser. Es ist wichtig, dass wir unsere Erlösungsbedürftigkeit erkennen und dass wir es Gott zutrauen, dass er uns erlösen will, und dass er es auch kann. Schauen wir auf die dritte Betonung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das kleine Wörtchen lebt ist hier betont. Hiob ist ganz gewiss, dass dieser Erlöser Gott lebt und ihn aus den schlimmen Nöten erretten wird. Juden und Christen glauben an keinen toten Gott, der in den Köpfen der Menschen als Idee entstanden ist oder der durch geschickte Hände gefertigt wurde. Wir haben dieser Tage in der Tageslese etwas gelesen von den selbstgefertigten Göttern. Da musste ich doch schmunzeln. Es ist fast wie ein Spottlied des Propheten, Jesaja 41. Der Meister nimmt den Goldschmied fest an die Hand und sie machen mit dem Hammer das Blech glatt auf dem Amboss und sprechen, das wird fein und fest stehen und machen es fest mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Das sind die Götter, auf die heute die Menschen vertrauen. Wir glauben an den Gott, der sich in der Geschichte seines Volkes offenbart hat. Wir glauben an den Gott, der sich in Israel offenbart hat und der sich in seiner Gemeinde offenbart. Gott sagt an anderer Stelle zum Alten Testament, im Alten Testament zu seinem Volk und im Neuen Testament zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Zeugen. Wer die Geschichte Israels und die Geschichte der Gemeinde durch die Jahrtausende hindurch verfolgt, darf sehen, es ist ein lebendiger Gott, der die Zügel in der Hand hält. Gott ist jederzeit zum Eingreifen fähig. Wie sagt Maria, er erhebt die Niedrigen und stößt die Gewaltigen vom Thron. Da komme ich jetzt auf die Wiedervereinigung. Ich war gestern zu einer Tagung Baptismus und Sozialismus, lautete der Titel dieser Tagung. Und da haben wir festgestellt, dass die Wiedervereinigung trotz allen menschlichen mutigen Aufstehens der DDR-Bevölkerung ein Geschenk des lebendigen Gottes war und ist. Und dann stellte einer die Frage, was haben wir als Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in der DDR oder auch in Deutschland eigentlich zur Wiedervereinigung beigetragen? Und da war Schweigen. Und da kam unterm Strich raus, null, nichts. Könnt ihr euch noch erinnern, wie es damals war? Du hast mich heute erinnert, dass ich mal in einer Bibelstunde gesagt habe, lasst uns eine Kerze ins Fenster stellen. Das war schon viel, womit wir uns beteiligt haben. Mehr haben wir nicht getan. Wir haben die Wiedervereinigung als ein Geschenk vom lebendigen Gott empfangen. Und wisst ihr, dass wir heute Vormittag hier zusammen sind, das hat doch damit zu tun, dass wir unseren Herrn Jesus Christus als lebendigen Herrn erfahren haben. Wer treibt uns denn heute hierher? Ist es nur die Tradition? Dann kannst du zu Hause bleiben. Nein, es ist der lebendige Gott, der uns sagt, der Sonntag gehört dem Herrn. Am Sonntag feiern wir den Tag der Auferstehung unseres Herrn. Mancher hat es sich angewöhnt zu sagen, naja, habe ich am Sonntag noch was Wichtiges vor? Nein, na dann kann ich ja auch zum Gottesdienst gehen. Das ist eine falsche Haltung. Der Sonntagvormittag gehört dem Herrn und der lebendige Gott treibt uns durch seinen Geist hierher zum Gottesdienst. Jeder hat seine persönlichen Erfahrungen mit Gott gemacht. Jeder von uns hat erlebt, wie Gott zu ihm gesprochen hat, auf eine Weise, die nur wir verstehen, die jeder Einzelne verstehen kann. Und viele von uns sind neugierig und möchten ihn noch mehr kennenlernen, mehr erleben, den lebendigen Gott. Mein Erlöser lebt. Das kann ein Christ nicht lesen, ohne an Ostern zu denken. Mitten im Alten Testament leuchtet uns hier das Auferstehungsfest entgegen. Martin Luther hat diese Stelle ursprünglich so übersetzt, dass sie zum Ausdruck christlicher Auferstehungshoffnung geworden ist. Es heißt in der zweiten Zeile bei Martin Luther Original: Er wird mich hernach aus der Erden auferwecken. Andere Übersetzungen beschreiben den Erlöser als den, der sich als der Letzte aus dem Staub erheben wird. Jesus Christus wird das letzte Wort haben über diese Welt. Und er wird den Hiob rechtfertigen. Selbst wenn er sich bisher scheinbar nicht gerührt hat und wenn er erst später als Letzter auftreten wird, ist es immer noch nicht zu spät. Die vom Aussatz gepeinigte Haut des Hiob und das leidende Fleisch werden Gott nicht mehr schauen müssen. Gott wird ihn davon befreien, von diesem irdischen, vergänglichen, kranken Leib. In der Auferstehung wird Gott ihm eine neue Haut und einen neuen Leib schenken. Wenn Christus wiederkommt, dann werden wir einen geistlichen Leib empfangen. Und der Apostel Paulus sagt, wir werden sein wie die Engel. Und das Schönste für Hiob, das ist das Allerschönste, was uns im Himmel begegnen wird. Nicht nur, dass wir unsere Lieben vielleicht wiedersehen werden, sondern das Allerschönste ist, er wird den Erlöser sehen. Meine Augen werden ihn, den Heiland, den Erlöser sehen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. So freut sich Hiob auf das Kommen des Herrn. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zu wissen, dass es für uns eine Erlösung gibt, ist die wichtigste Erkenntnis unseres Lebens. Es ist nicht wichtig, dass du bei Kai Pflaume, wer weiß denn sowas, alles weißt und alle Fragen beantworten kannst. Das ist nicht das Allerwichtigste. Das nützt dir am Ende überhaupt nichts. Diese Erlösung schaffen wir uns nicht selbst. Sie ist ein Angebot unseres Schöpfers. Gott will nicht, dass wir in unseren Sünden verloren gehen. Im Vertrauen auf den gekreuzigten, begrabenen und auferstandenen Herrn Jesus Christus werden wir als Erlöste einmal Gott schauen, von Angesicht zu Angesicht. Ihr Lieben, uns steht noch Großes bevor. Machen wir unsere Herzenstür auf, dass wir es empfangen können. Amen.
Amen.
Lasst uns jetzt miteinander singen. Ich weiß, dass mein Erlöser. Nein, wir singen: Er ist der Erlöser. Ja, so ein Lied habe ich nicht gefunden. Er ist der Erlöser.